Vielen Dank euch beiden für diese Einleitung, für dieses wunderschöne Lied zu Anfang. Schön, dass ihr da seid. Manche sind noch etwas unentschlossen. Ihr könnt gerne auch am Eingang stehen bleiben, aber da steht man so ein bisschen immer in Mangel. Es hat noch Plätze heute Nachmittag. Wir werden wahrscheinlich heute Nachmittag etwas mit Begleitmusik leben müssen, aber ihr seid ja geübt hier und da müssen wir durch, dass immer wieder so ein Basston hier reinschwappt. Die Frage, um die es heute Nachmittag geht, ist vielleicht die Grundfrage, die elementare Frage unseres Lebens. Ich glaube, dass alle großen und kleinen Leben, die wir haben, in dieser einen Frage wurzeln und dass von dieser einen Frage sich im Grunde alle anderen kleinen und großen Lebensfragen ableiten lassen. Es ist diese Frage, wo ist Gott, wenn es weh tut? Wie passt mit den dunklen Seiten des Lebens zusammen? Wie passt Gott mit den Schwierigkeiten meines Lebens zusammen? Wie passt das zusammen, dass da ein allmächtiger, guter Gott sein soll? Und gleichzeitig in meinem Leben und nicht nur in meinem Leben, sondern in dieser Welt so viel Rätselhaftes passiert. Das ist die Grundfrage unseres Lebens. Das treibt Menschen um. Ich bin ziemlich oft unterwegs mit irgendwelchen Vorträgen, Gottesdiensten und auch, das Schönste sind die Männervesper, weil da gibt es auch was zum Essen und da gehe ich dann sehr gern hin und Männer, die reden in der Regel nicht so viel nachher, kommen in der Regel nicht allzu viele Fragen, aber mir passierte es vor einigen Monaten bei einem Männerfest auf der Schwäbischen Alb, dass da ein Mann um die 60 am Ende des Vortrags nach einer gewissen Gesprächsrunde, da platzt es aus einem raus, da platzt es aus ihm raus. Mensch, Herr Geckle, wie soll ich denn das verstehen? Ich versuche mit Gott zu leben, ich versuche an Gott zu glauben. Und bei mir im Leben passiert ein Schicksalsschlag nach dem anderen. Da hat man gerade mal einen Tiefschlag halbwegs überwunden. Wusch, kommt der nächste Schlag auf die Mütze, der nächste Schlag auf den Hinterkopf, der einen wieder niederdrückt. Wie soll ich denn das bekommen? Wie soll ich das verstehen? Wie soll ich das begreifen? Wo ist Gott, wenn es mir so wehtut, wenn ich so tief unten durch muss? Und das ist eine Frage, die ganz viele von euch mitbringen. Egal, ob man es selber im Leben erlebt, erspürt, ob einen das selber umtreibt oder ob ihr gute Freunde, Menschen kennt, die gerade durch tiefes Leid durch müssen. Wenn man sagt, wo ist denn eigentlich Gott, wenn es weh tut, dann bringen wir ja aber auch ganz bestimmte Voraussetzungen mit bei dieser Frage. Wir bringen ganz bestimmte Voraussetzungen mit und es lohnt sich, vielleicht kurz mal darauf hinzugucken, was glauben wir denn eigentlich, wenn wir diese Frage stellen? Wir glauben erstens, eigentlich sollte das ja nicht passieren. Eigentlich sollte das ja eigentlich nicht passieren. Wenn wir an Gott glauben und Gott der gute Gott ist, dann gehören, ist es doch unlogisch, wenn den Guten Schlechtes passiert. Das ist so eine unausgesprochene Voraussetzung unseres Denkens. Denen, die auf der Seite Gottes des Guten stehen, sollte doch eigentlich nichts Schlechtes passieren. Das ist eine logische Schlussfolgerung, die aber alles andere als biblisch ist. Warum sollte das nicht sein? Und die zweite Voraussetzung, die automatisch drinsteckt in unserem Denken, ist die, wenn es doch passiert, dass Merkwürdiges in unser Leben tritt, dass Unerklärliches passiert, müsste es doch eine Antwort geben. Dann muss mir doch irgendjemand erklären können, irgendjemand sagen können, was das Ganze soll, was das Ganze für einen Sinn macht. Wir Menschen, wir suchen nach Sinn. Und wenn es scheinbar Sinnloses passiert, dann haben wir ein Riesenproblem, weil uns die Antwort fehlt. Wir Menschen suchen immer nach einer bestimmten Antwort im Leben, nach einem Rahmen, nach einer Ordnung, wo wir Dinge einordnen können. Und solange uns das nicht gelingt, geht es uns nicht gut. Solange uns das nicht gelingt, da laufen wir mit einem großen Fragezeichen rum. Im Grunde gehen alle Religionen dieser Welt mit dieser Frage um. Erklär den Menschen, erklär den Leidenden. Das ist der Grundansatzpunkt der Religionen. Und viele Religionen haben Mechanismen entwickelt, um zu ganz bestimmten Antworten zu kommen. Da hat der Mensch nachher eine Antwort. Da hat der Mensch nachher irgendeine Antwort auf seine Frage, ob es eine gute Antwort ist. das werden wir nachher noch sehen. Aber dieses Bedürfnis nach einer Antwort, nach Sinn, nach Verstehen, nach Begreifen, steckt hinter allen Religionen. Das betrifft auch Menschen, die an Jesus Christus glauben. Warum schweigt Gott, wenn ich sein Reden jetzt eigentlich am dringendsten brauche? Und dieses Problem wird ganz oft in der Bibel auch behandelt. Man merkt es nur im ersten Moment nicht. Und jetzt habe ich hier eine PowerPoint-Präsentation mitgebracht. Wir machen das ein bisschen steinzeitlich. Die Freunde an der Regie, die sind so flexibel. Ich werde immer wieder sagen, bitte die nächste Tafel, und dann wird was eingeblendet und ihr lasst euch nicht stören an dieser Regie. Was ist, wenn Gott nicht antwortet? Das ist die Grundfrage. Und jetzt bitte die erste Tafel. Seht ihr was? Ja, super. Wenn Gott nicht antwortet, dann kann, und das ist eine Antwort der Bibel, ich werde noch viele andere geben, aber dann kann das auch sein Gericht sein. Und jetzt habe ich eine Bibelstelle auf der nächsten Tafel, bitte, aus Amos 8, 11 und 12. Dort beim Propheten Amos gibt es ein bemerkenswertes Wort. Dieser Amos sagt einmal: Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde, nicht einen Hunger nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören, dass sie hin und her von einem Meer zum anderen, von Norden nach Osten laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Das ist ein spannendes Wort. Da sagt der Prophet, es kann eine Situation eintreten, dass Menschen so weit weg sind von Gott, dass Gott sie in ihrer Gottesferne festhält. Und dann kann es passieren, dass Schicksalsschläge kommen über ein Volk, über eine Nation und bei Israel, der Menschen nach Gott suchen lässt, aber Gott lässt sich da nicht mehr finden. Gott lässt sich da nicht mehr entdecken. Und an dieser Stelle merken wir, dass Gott zu uns redet. In unser Leben hinein ist keine Selbstverständlichkeit. Wir haben nicht automatisch einen Anspruch darauf, dass Gott einfach in unser Leben hineinredet. Es ist ein Privileg, wenn du hier in diesen Tagen in Eidlingen die Stimme Gottes hörst. Es ist ein Privileg, wenn du die Bibel aufschlägst und merkst, hier redet mich der lebendige Gott an. Ich habe keinen Anspruch auf diese Dinge. Gott hat auch das Recht, uns sein Wort vorzuenthalten. Und das passierte damals zu Zeiten des Propheten Amos. Verstockung heißt, dass Menschen weit weggelaufen sind von Gott. Dass Menschen sich über Jahre hin einen Dreck um das Wort Gottes geschert haben. Und dann kann Gott Menschen festhalten in dieser Abwendung von ihm. Das nennt sich dann Verstockung. Dass Gott Menschen unfähig macht zum Hören. Unfähig macht, Antworten zu hören. Wir erleben das zum Beispiel beim König Saul. Bei Saul heißt es einmal, dass der Geist von ihm geht und auf David übergeht. Und Saul wird unfähig, die Stimme Gottes zu hören. Saul wird unfähig, auf Gott zu hören. Er sucht nach einer Antwort und er bekommt keine mehr. Eine ganz große Tragik im Leben dieses Saul. Und das ist jetzt die nächste Tafel, da habe ich das mal versucht zu formulieren. Gott redet nicht immer dann, wenn es mir gerade passt. Er redet aber fast immer dann, wenn es mir gerade nicht passt. Wenn du nach Sinn, nach Antworten suchst, musst du dich einüben ins Hören. Gott redet manchmal zu sehr ungelegenen Momenten in deinem Leben, wenn es dir vielleicht lieber wäre, er würde lieber nicht reden. Und wenn du dann aber ein hörender Mensch bleibst, dann wirst du auch Gott hören in den Momenten, wo du es am dringendsten brauchst. Aber wer ein ganzes Leben lang auf Gott und sein Wort gepfiffen hat, da kann es sein, dass Gott dann zu schweigen beginnt und das Nicht-Antworten. Gott ist kein Automat, der auf Knopfdruck uns alles erklärt, was wir in diesem Moment wissen wollen, sondern Gott ist eine Beziehung eingehen möchte. Und wenn wir diese Beziehung verweigern, kann das Schweigen Gottes ein Gericht sein. Das ist eine Antwort, die ich euch nicht vorenthalten möchte, weil sie eine biblische Linie ist. Ein zweiter Punkt, nächste Folie bitte. Wenn Gott nicht antwortet, dann kann das auch eine Prüfung sein. Das lesen wir im Alten Testament in diesem berühmten Buch Hiob. Der Hiob, das ist ja ein Typ, der eine Hindernis bekommt. Eine Katastrophe nach der anderen jagt sein Leben. Und Hiob weiß nichts davon, was auf dieser ganz anderen Ebene im Himmel zwischen Gott und dem Widersacher, dem Satan, sich abspielt. Dass die beiden sozusagen eine Prüfung beschlossen haben. Der Satan will ja Gott klar machen, du selbst, der Hiob, der hat nur einen Schönwetterglaube. Der Schönwetterglaube von Hiob funktioniert nur, wenn sein Leben glatt läuft. Und Gott sagt, nee. Der Hiob hat einen ganz starken und festen Glauben, der nicht davon abhängig ist, dass in seinem Leben alles glatt läuft. Und um das zu beweisen, schickt Gott diesem Hiob einen Schicksalsschlag nach den anderen. Er erlebt in atemberaubender Geschwindigkeit eine Katastrophe nach der anderen, die über ihn hereinbricht. Und dann ist es interessant, wie dieser Hiob damit umgeht. Atemberaubend, wie Hiob damit umgeht. Jetzt habe ich wieder eine Folie. Da sagt dieser Hiob einmal, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Das ist ungeheuerlich. Hiob sagt damit, Gott hat ein Recht, die Dinge, die er mir gegeben hat, auf die ich keinen Anspruch habe im Leben, die ich nicht automatisch für mich reklamieren darf. Gott hat das Recht, mir die Dinge, die er mir schenkt, auch wieder zu nehmen, weil es ihm gehört. Es ist die Souveränität, es ist die Allmacht Gottes, es ist das Recht Gottes, uns viel Schönes zu schenken. Aber es gehört ihm und er darf uns Dinge auch wieder nehmen. Und dann atemberaubend, der Name des Herrn sei gelobt. Auch über den Dingen, die ich nicht verstehen kann, warum er sie mir nimmt. Und ein zweites Wort sagt dieser Hiob, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Wir stellen sehr häufig und sehr schnell die Frage, woher kommt eigentlich das Böse in meinem Leben? Der Hiob, der hat mit hoher Intelligenz begriffen, man kann die Frage ja auch mal rumdrehen. Man kann ja auch mal fragen, woher kommt eigentlich das Gute in meinem Leben? Es ist doch keine Selbstverständlichkeit, dass es uns immer gut gehen muss. Woher kommt eigentlich das Gute in meinem Leben? Nicht nur die Frage stellen, woher kommt eigentlich das Böse? Hiob weiß, von Gott kommt alles in dieser Welt. Und alles, was von ihm kommt, hat einen guten Sinn. Diese Antwort Hiobs ist eine Revolution unseres Gottesbildes. Gott hat das Recht, es auch anders mit uns zu machen, als wir es nach unseren menschlichen Maßstäben der Gerechtigkeit für gut halten. Er darf geben, aber er darf auch nehmen. Und viele Klagen unseres Lebens und viele offenen Fragen unseres Lebens, die erwachsen ja aus diesem Vergleichen mit anderen. Und wir vergleichen uns ja immer nach oben hin. Warum hat der als ich, warum geht es der oder dem besser als mir? Wir vergleichen uns immer nach oben, aber wir vergleichen uns sehr selten nach unten. Und auf solche Fragen nach dem Vergleichen bekommen wir von Gott fast nie eine Antwort. Für Hiob, und das wird deutlich in diesen Worten, für Hiob war das, was ihn hereinbricht, kein Widerspruch zu Gott. Gott kann das tun. Heißen, dass Gott es böse mit mir meint. Eine Revolution des Gottesbildes. Wir denken immer, wenn einem Menschen Böses widerfährt, meint Gott es nicht mehr gut mit ihm. Siehe, Josef heute Morgen. Das stimmt nicht. Gott kann es gut mit einem Menschen meinen, obwohl wir manche schweren Schicksalsschläge nicht verstehen können im Leben eines Menschen. Bei Hiob finden wir nun aber auch noch eine zweite Reaktion und auch die sollten wir nicht vergessen. Hiob fängt an zu klagen. Hiob entdeckt die Klage. Und wisst ihr, die Klage, dass ich Gott mein Leid klage, dass ich Gott, dass ich jetzt nicht verstehen kann, dass ich Gott sage, was in meinem Leben gerade so drückend schwer ist, diese Klage ist ein Ventil, um mit dem Unerklärlichen des Lebens umzugehen und mit dem verborgenen Gott, den ich jetzt nicht verstehen kann, um mit diesem Gott umzugehen. Hiob wehrt sich auch gegen seine Freunde, gegen diese leidigen Tröster, die ihm eine Antwort unterjubeln wollen. Die drei Freunde Hiobs, die kommen ja und wollen dem Hiob erklären, also Hiob, hör mal, du musst ja irgendwas ausgefressen haben. Irgendetwas muss ja faul sein in deinem Leben, sonst könnte das doch gar nicht sein, dass es dir so dreckig geht. Hiob, hör mal, komm, pack mal aus und lass mal raus, was in deinem Leben so unter der Bette gefault ist, was bei Hempels und am Sofa so an schimmeligen Ecken da ist. Hiob, pack aus. Und Hiob sagt, nein, da ist nichts. Ihr wollt mir eine Schuld unterschieben, um mein Leid zu erklären. Ich weigere mich dagegen, dass ihr mir etwas hineininterpretiert in mein Leben, um mir dieses Leid zu erklären. Diese Freunde, die wollen eine Erklärung herbeizwingen, sozusagen Gott zum Reden zwingen. Und Hiob wehrt sich. Leute, ihr könnt mir nichts unterschieben. Da ist nichts. Und ich weigere mich, irgendeinen reininterpretieren zu lassen, die nicht da ist. Und Gott bestätigt am Ende diesen Hiob. Und er stellt diese leidigen Tröster, diese üblen Freunde in den Senkel. Es ist gerade dieses Standhalten Hiobs, das nachher von Gott gelobt wird. Das Leid im Leben eines Menschen muss nicht mit Schuld in Verbindung stehen. Das ist wieder eine Revolution der Bibel in einer Welt der Religionen, die Leid immer mit Schuld erklären. Einer hat was ausgefressen, also zack, kriegt er von Gott eins auf den Hinterkopf. Nein, diese Verbindung, diese Zusammenhänge stimmen biblisch manchmal, aber nicht immer. Die Bibel löst diese Verbindung zwischen Leid und Schuld. Die kann es geben, aber es kann Leid geben, ohne dass konkrete Schuld da ist. Ein drittes, die nächste Folie bitte. Wenn Gott nicht antwortet, dann brauchen wir den richtigen Deutungsrahmen. Wir suchen nach Sinn, wir suchen nach Antworten und gesunde Deutungsrahmen und es gibt schlechte Deutungsrahmen. Ich möchte euch einmal ein paar Beispiele für schwierige Deutungsrahmen vorstellen. Wie ist das eigentlich mit der Frage nach dem Schweigen Gottes oder nach dem Leid und der Warum-Frage im Islam? Friedrich Dürrenmatt, der hat mal eine Geschichte aus 1001 Nacht nacherzählt, in der uns die Antwort des Islam auf die Warum-Frage, auf die Frage nach dem Leid in dieser Welt sehr plastisch vor Augen führt. Die Geschichte geht so: Der Prophet Mohammed, der sitzt in einer einsamen Gegend auf einem hohen Hügel. Unterhalb des Hügels ist eine Wasserquelle, wo Reiter und Reisende ihre Pferde tränken können. Es kommt ein Reiter vorbei, der Mann tränkt sein Pferd und während er sein Pferd tränkt, ihm zu Wasser gibt, fällt sein Geldbeutel aus den Satteltaschen raus. Er bemerkt das nicht, den Verlust seines Geldbeutels und von. Ein zweiter Reiter kommt später dazu, drängt sein Pferd auch, findet den Geldbeutel, ist hochbeglückt, schnappt das Ding, packt es ein und reitet weiter. Mittlerweile hat der erste Reiter den Verlust des Geldbeutels bemerkt, kehrt um, kommt zu dieser Wasserstelle. Als er hinkommt, ist ein dritter Reiter bei dieser Wasserstelle und trinkt auch sein Pferd. Der erste Reiter glaubt, der dritte Reiter hat das Geld geklaut, der aber weiß gar nichts von diesem Geld. Es kommt zum Streit, die beiden zoffen sich und schließlich erschlägt der erste Reiter den dritten Reiter, der überhaupt nichts weiß von dem verlorenen Geldbeutel. Der Prophet Mohammed, der sitzt auf seinem Hügel und ruft verzweifelt: Allah, Allah, die Welt ist ungerecht, ein Dieb kommt ungestraft davon, nämlich der zweite, und ein Unschuldiger, der dritte, wird erschlagen. Allah, der sonst schweigt, der antwortet ausnahmsweise einmal dem Propheten Mohammed: Du Narr. Du Narr, was verstehst du von meiner Gerechtigkeit? Der erste Reiter hatte das Geld, das er verloren hatte, dem Vater des zweiten Reiters gestohlen. Der zweite Reiter, indem er also den Geldbeutel an sich nimmt, der nimmt nur zu sich, was ihm eigentlich rechtmäßig gehört, weil es ja das Geld, das gestohlene Geld seines Vaters ist. Der dritte Reiter, der hatte die Frau des ersten Reiters vor vielen Jahren einmal vergewaltigt. Indem also der erste Reiter den Rechter nur in gerechter Weise die Missetat, die an seiner Frau passiert ist. Dann schweigt Allah wieder und der Prophet, nachdem er die Stimme Allahs vernommen hat, lobt dessen Gerechtigkeit. Kapiert ihr, was hier läuft bei diesem Deutungsrahmen? Was ist die Antwort des Islam im Grunde auf diese ganzen rätselhaften Fragen? Die Antwort ist, im Grunde hat alles einen tieferen Sinn. wir verstehen das halt nicht. Aber wenn es einem von euch dreckig geht, hat das schon einen ganz tiefen Sinn und es ist im Grunde ganz gut so. Und ganz gerecht so, wenn es einem dreckig geht, wenn einen eine schlimme Krankheit überfällt, wenn einen einen schlimmen Schicksalsschlag heimsucht, wenn einer einen Unfall baut. Irgendwie ist das schon ganz in Ordnung so und ganz korrekt so, wenn die Sache läuft. Das ist eine schwierige Antwort. Ich gehe einen Schritt weiter. Wir gucken uns mal den Hinduismus an. Es gab vor vielen Jahrzehnten ein interessantes Ereignis. Die Queen Elizabeth, die Königin von England, hat Indien besucht. Es gehört zum britischen Commonwealth. Und sie besuchte bei diesem Staatsbesuch auch ein Krankenhaus, ein Missionskrankenhaus, wo Missionsärzte und Missionsschwestern die Ärmsten der Armen pflegen und versorgen, wo Leuten, die leprakrank sind, in einer fürchterlichen Existenz christliche Barmherzigkeit und Liebe erwiesen wird und diesen Menschen geholfen wird. Nun waren in der Begleitung der Queen auch ranghohe Hindu-Vertreter. Diesem Missionskrankenhaus, da wurden die sehr erbost. Da regten die sich tierisch auf, was diese Missionsärzte und Missionsschwestern hier mit diesen Ärmsten der Armen, mit diesen Menschen tun. Und irgendeinem platzte dann der Kragen, der schrie hinaus, was ist das für eine Unbarmherzigkeit, die ihr hier in diesem Krankenhaus tut. Die Queen war fassungslos und wahrscheinlich jeder von uns wäre fassungslos gewesen, denn wenn das nicht Barmherzigkeit ist, dass hier Menschen aus Europa in dieses mörderische Klima kommen, um den Ärmsten der Armen, um leprakranken Menschen, die am lebendigen Leib verfaulen, ärztliche Hilfe zu leisten. Wenn das nicht Barmherzigkeit ist, was in aller Welt ist dann Barmherzigkeit? Warum sagen diese Hindu-Vertreter, dass das Unbarmherzigkeit sein soll? Wie kann man das verstehen? Das versteht man nur, wenn man den Hinduismus kennt. Der Hinduismus geht davon aus, dass jeder Mensch sich mit der Summe seines Lebens, mit der Summe seiner guten und schlechten Taten ein Karma schafft. Was ist ein Karma? Ein Karma ist so eine Art Zwischenbilanz. Ja? Man sammelt mit guten und schlechten Taten so ein Plus- und Minuskonto und im Moment des Todes wird so eine Zwischenbilanz gezogen. Jetzt stirbt man im Hinduismus ja nicht richtig, sondern man wird ja ständig wiedergeboren. Und je nachdem, wie das Karma aussieht, komme ich in einer besseren oder in einer schlechteren Existenz im nächsten Leben auf die Welt. Das ist Reinkarnation. Und aus der Sicht der Hindus waren diese Menschen, die da in diesem Krankenhaus lagen, Leute, die ihr schlechtes Karma abarbeiten mussten. Weil sie in einem früheren Leben viel verbockt hatten, mussten sie jetzt halt mit dieser Leprakrankheit und mit anderen Krankheiten klarkommen. Und das ist sozusagen mit ihrem schlechten Schicksal aus dem früheren Leben oder ihrem schlechten Karma, ihrer schlechten Zwischenbilanz klarzukommen. Und wenn jetzt diese europäischen Ärzte, diese Christen kommen und die gesund pflegen, dann verlängern sie im Grunde nur deren Leid, weil im nächsten Leben müssen sie dann wieder in einer schlechten Existenz klarkommen, weil sie hätten jetzt die Chance, ihr schlechtes Karma abzuarbeiten. Und indem diese Ärzte und Schwestern das verhindern, sind sie im Grunde unbarmherzig, weil sie das Leiden dieser Menschen verlängern. Er merkt, die Antwort ist, wer leprakrank ist, wer so eine lausige Existenz führen muss, der hat es verdient. Wir Menschen verstehen das nicht, wir wissen ja nicht, was der im früheren Leben alles ausgefressen hat, aber leidet, dann hat er schon seinen Grund und er muss da jetzt halt durch und dieses elendige Leben führen, damit er in der nächsten Reinkarnation eine bessere Chance hat. Hier in all diesen Beispielen wird das Leid erklärt. Gibt es eine saubere, klare Antwort auf das Leid von Menschen? Gibt es eine saubere und klare Antwort für die Schwierigkeiten im Leben von Menschen? Du musst es halt nehmen, wie es ist. Es ist ja gerecht, so wie es ist. Und es ist okay so. Und bitte versuch niemanden um Hilfe zu bitten, weil du würdest ja sozusagen eine göttliche Ordnung durcheinander bringen. Ich muss offen sagen, es gibt auch Christen, die solche verkürzten Antworten geben. Das sieht dann so aus, wenn du krank bist, dann hast du halt nicht genügend geglaubt. Wenn in deinem Leben Unglück passiert, dann warst du irgendwie sündig. Oder vielleicht war einer deiner Urahnen ein großer Sünder, ein Okkultist, irgendwie was, und deshalb passiert dir heute das, weil irgendwie in deinem Leben oder im Leben deiner Vorfahren irgendetwas ganz krumm gelaufen ist. Das sind verkürzte Antworten. Das sind einfache Antworten auf die Fragen nach dem Schweigen Gottes. Und jetzt bitte nochmal eine Folie, die nächste Folie. Einfache Antworten auf die Frage nach dem Schweigen Gottes sind fast immer falsch. Lasst euch nie solche einfachen, schlichten Antworten unterjubeln. Sie helfen euch nicht weiter. Es gibt ganz schlimme Deutungsrahmen. Manche Menschen, die denken irgendwann, ich stehe unter dem Fluch Gottes, weil ich in grauer Vorzeit irgendwas ausgefressen habe, an das ich mich kaum Vorfahren irgendwas ausgefressen hat. Deshalb muss ich heute dieses Leid erleben, weil Gott mich verflucht hat. Ein ganz schlimmer Deutungsrahmen. Man kann depressiv in sich schlagen. Man kann aber auch aggressiv um sich schlagen. Manche sagen, die anderen sind an allem schuld. Die anderen, mein Ehepartner, mein Freund, meine Freundin, meine Familie, meine Kollegen, alle wollen mich fertig machen. Ich bin unschuldig, alle anderen sind schuld. Das ist ein aggressiver Deutungsrahmen. Da kann man aggressiv um sich schlagen oder depressiv in sich schlagen. Greift nicht auf solche Antworten zurück. Sie helfen euch keinen Deut weiter. Ein vierter Punkt, bitte nächste Folie. Wenn Gott nicht antwortet, dann kann das auch eine Antwort sein. Auch das ist ein biblischer Aspekt. Wenn Gott nicht antwortet, kann das auch eine Antwort sein. Es gibt in der Passionsgeschichte Jesu eine unglaubliche Szene im Garten Gethsemane. Da spricht Jesus ein Gebet und ich habe es auch auf Folie. Bitte die nächste. Da heißt es in Matthäus 26, zum zweiten Mal ging er wieder hin, die Szene spielt im Garten Gethsemane, gemeint ist Jesus, und er betete und sprach, mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafen und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging abermals hin und betete zum dritten Mal und redete dieselben Worte. Dann kam er zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen, schlafen und ruhen, siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Wir machen hier die Erfahrung, dass Jesus ein Gebet an seinen himmlischen Vater richtet und dass dieses Gebet nicht erhört wird. Wir lernen hier, dass Jesus das Phänomen der unerhörten Gebete auch kennt. Dieses Phänomen, das jeder von euch wahrscheinlich im Leben schon mal erlebt hat, dass man eindringlich um Dinge bittet, die Gott nicht einfach so klärt, die Gott nicht einfach beantwortet. Und Jesus kennt das auch, das Phänomen unerhörter Gebete. Jesus bittet seinen himmlischen Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch des Leids, der über mir am nächsten Tag, am Tag der Kreuzigung ausgekippt wird, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber dann spricht Jesus ein ganz wichtiges Zusatzgebet. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst, soll es geschehen. Das heißt, Jesus gibt seinem himmlischen Vater die Freiheit, es nach seiner Weisheit und nach seinem Willen zu tun, nicht nach seinem Willen. Es ist diese Freiheit, die wir Gott immer dann geben, wenn wir das Vaterunser beten. Ob es euch schon mal aufgefallen ist, da beten wir dieses Gebet, dein Wille geschehe. Manchmal der Mann geschehe, aber faktisch bitten wir Gott, dass sein Wille geschieht, auch wenn wir manche Gebete sprechen, wo wir denken, es sollte eigentlich anders laufen. Das Leiden ist auch eine Verkündigung Gottes. Das Leiden ist eine Existenzform der Gemeinde. Leiden kann ein Weg sein, in dieser Welt verkündigt. Es ist eher die Ausnahme, dass eine Gemeinde nicht leidet. In der ganzen Welt haben wir heute Schwestern und Brüder, die an diesem Tag durch viel Leid gehen müssen. Das kann eine Form sein, wie Gott seine Botschaft in dieser Welt durchdrückt. Vielleicht sagst du jetzt, warum soll ich denn überhaupt noch bitten? Wenn Gott sowieso macht, was er will, dann kann ich es doch gleich bleiben lassen. Ich will versuchen, dir das nochmal mit einem anderen Bild zu erklären. Ich habe drei Kinder und als sie noch klein waren, waren im Grunde war jeder Spielzeugkatalog identisch mit dem Wunschzettel für Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen. Kinder wünschen sich Dinge sehr direkt und wir tun das ja oft auch. Nun habe ich in meinem Leben eines kapiert. Ich kann einen Menschen nicht schneller und effektiver zerstören, als dadurch, dass ich ihm alle Wünsche erfülle. Wenn uns alle Wünsche erfüllt werden im Leben, gehen wir daran zugrunde. Das ist ein Grundgesetz des Lebens. Die Summe der erfüllten Wünsche macht uns kaputt. Ich kann ein Kind nicht schneller zerstören, als dadurch, dass ich alles ihm schenke, was es will. Da geht ein Kind kaputt daran. Da geht ein Mensch vor die Hunde. Wenn er sich alles nimmt, was ihm angeboten wird, richtet er sich zugrunde. Das ist ja das Prinzip okkulter Mächte. Der Punkt bei okkulten Turnieren, dass sie nämlich so funktionieren, dass sie Menschen geben, was sie wollen. Und gerade so Menschen kaputt machen. Das Interessante ist, dass Gott nicht funktioniert. Gott funktioniert automat. War ja gestern Abend eine super Szene, dieses Anspiel der Bibelschülerinnen. So funktioniert Gott nicht. Eine lebendige Person. Und er ist unser Schöpfer. Und er weiß, was für uns gut ist und was nicht für uns gut ist. Und gerade deshalb erhört jedes Gebet, das wir an ihn richten. Darf ich mal die nächste Folie haben? Gott erhört deshalb viele unserer Gebete nicht, weil sie uns zerstören würden, weil sie uns kaputt machen würden. Hätte Gott damals das Gebet Jesu erhört, den Kelch an ihm vorbeigehen lassen, wäre zwar nicht Jesus dran kaputt gegangen, aber wir alle wären dran kaputt gegangen, wenn Jesus nicht für uns ans Kreuz gegangen wäre. Ich persönlich kann nur sagen, dass ich heilfroh bin, dass Gott viele Gebete meines Lebens nicht erhört hat. Dass Gott vieles nicht hat in Erfüllung gehen lassen, für das ich schwachsinnigerweise gebetet habe. Gott hat es gut gemeint dadurch, dass manches Gebet unerhört geblieben ist. Wir begreifen diese Dinge nicht immer gleich. Vielleicht begreifen wir sie auch ein ganzes Leben lang nicht. Aber eines weiß ich seit dieser Geschichte in Gethsemane ganz, ganz sicher. Auch die unerhörten Gebete, auch das Schweigen Gottes in unserem Leben kann einen guten Sinn haben, den wir vielleicht nicht gleich, vielleicht erst sehr spät, vielleicht aber auch manchmal nie erkennen werden. Ein fünfter Punkt, bitte die nächste Folie. Wenn Gott nicht antwortet, dann kann das auch eine Rückfrage an meinen Glauben sein. Dann kann das ein Fragezeichen Gottes an meinen Glauben sein. Dann kann das die Frage bedeuten, habe ich die richtige Erwartung an Gott? Habe ich vielleicht Erwartungen gehabt, die Gott eigentlich gar nicht erfüllen will? Die überhaupt nicht zu seiner Wahrheit und zu seinem Wesen gehören? Habe ich vielleicht ein falsches Bild gehabt von Gott? Vor einigen Jahren war ich bei einem anderen Jugendtreffen und da hat ein junges Mädchen ein Zeugnis gegeben. Und dieses Zeugnis lief so, dass sie eines Tages an Gott ein Gebet gerichtet hat, nach dem Motto, Jesus, gib mir ein Abenteuer. Jesus, ich habe Lust auf ein Abenteuer mit dir und ich hätte jetzt gern, dass du mir ein Abenteuer schenkst. Und dieses Abenteuer, das Gott diesem Mädchen geschenkt hat, bestand dann darin, dass ihre Großmutter, die sie liebte wie keinen zweiten Menschen auf dieser Welt, dass diese geliebte Großmutter starb. Und mit diesem Abenteuer des Todes ihrer Großmutter ist sie nicht klargekommen. Das hat sie nicht bewältigt. Und dieses Zeugnis, das änderte ganz merkwürdig offen, weil sie immer noch nicht verarbeiten konnte, was Gott ihr da an Abenteuern zugemutet hat. Aber für sie war das Leben mit Jesus ein großer Abenteuerspielplatz. Ich sage nicht, dass es mit Jesus keine Abenteuer gibt. Mein ganzes Leben ist ein Abenteuer. Aber es ist nicht ein Adventure-Park, kein Erlebnispark wie, was weiß ich, Legoland oder sonst was, wo man reingeht und dann garantiert ein Abenteuer bekommt, das richtig hip und fun macht, sondern das Leben mit Jesus ist manchmal sehr überraschend, sehr kräftezehrend, aber sehr gut. Korrigiere deine Erwartungen. Auch das kann eine Botschaft von unerhörten Gebeten, vom Schweigen Gottes sein, von den Dingen, die wehtun, ohne dass wir eine Antwort haben. Die nächste Folie bitte. Ah ja, das war das, was ich sagen wollte. Könnte es sein, dass ich Erwartungen an Gott habe, die er gar nicht erfüllen möchte? Ein sechstes, nächste Folie gleich. Wenn Gott nicht antwortet, dann werde ich trotzdem genug haben. Wenn Gott nicht antwortet, werde ich genug haben. Noch einmal eine Bibelstelle im Neuen Testament aus einem der Briefe des Apostels Paulus. Paulus war ein kranker Mann. Denkt man gar nicht. Aber ja, Paulus hatte eine schwere, schmerzhafte Krankheit. Und davon redet er im 2. Korintherbrief und diese Stelle schauen wir uns an. Da heißt es, und damit ich mich, Paulus schreibt, damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen, die ihm geschenkt worden sind, er berichtet davon, dass er gewaltige Offenbarungen Gottes erlebt hat, damit ich mich nicht überhebe wegen diesen Dingen, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch. Und es ist eines wichtig. Diese Formulierung ist mir gegeben, ist ein sogenannter göttlicher Passiv. Dieses gegeben heißt, ist mir von Gott gegeben. Dieser Pfahl ins Fleisch ist mir von Gott gegeben. Gott hat mir diese Krankheit gegeben, damit ich mich nicht überhebe. Das hat einen pädagogischen Sinn. Gott hat eine pädagogische Zielsetzung mit meinem Leben. Und jetzt interessant, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Ja, was jetzt? Woher kommt denn diese Krankheit her? Vom Engel Satans oder von Gott? Und die Antwort ist von beiden. Für Paulus ist das kein Widerspruch, dass er einerseits vom Satan und von seinem Engel geprügelt wird mit dieser Krankheit und dass andererseits das unter der Zulassung Gottes geschieht, dass Gott das zulässt, dass der Böse ihm hier diese Krankheit aufs Auge drückt. Das von Gott gegeben und vom Engel des Satans geschlagen ist kein Widerspruch für Paulus, sondern kommt hier zusammen. Und das Ziel ist, damit er nicht hochmütig wird, damit er sich nicht überhebt, damit er nicht arrogant wird, damit er nicht abhebt. Seinetwegen, wegen dieser Krankheit, habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Paulus hat dreimal intensiv im Gebet darum gerungen, dass dieser Satansengel verschwindet, dass diese Krankheit aufhört, dass diese Schmerzen aufhören, dass dieses Leid aufhört. Er hat dreimal intensiv mit Gott darum gerungen, hör auf damit. Und dann schreit Paulus und er und Jesus Christus hat ihm eine Antwort gegeben. Ihm hat er eine Antwort gegeben. Uns gibt er sie nicht immer, aber diese Antwort, die Jesus da dem Paulus gegeben hat, ist fundamental. Jesus sagt zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Man kann übersetzen, meine Gnade, die genügt dir, die ist hinreichend für dich. Das, was ich dir schenke, das reicht für dich, auch wenn du krank bleibst. Das reicht für Taltmus, das reicht für dich, auch wenn dieses Problem, für das du hier bittest, nicht gelöst wird. Denn meine Kraft ist den Schwachen mächtig. Ich wirke auch durch Menschen, die von Leid geschlagen sind. Ich wirke auch durch kranke Menschen. Ich wirke durch arme Menschen. Ich wirke durch Menschen, die manche Probleme an der Backe haben. Ich wirke durch dich. Meine Gnade ist überreich, die reicht. Du brauchst nicht noch die Gnade der Heilung, ungeheuer. Paulus, du brauchst nicht die Gnade der Heilung. Du kannst für mich mitsamt dieser Krankheit, mitsamt diesem Problem ein Zeugnis in dieser Welt sein und Menschen zum Glauben an Jesus Christus rufen. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen, schreit Paulus, meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Gerade dadurch, dass ich ein kranker Apostel bin, ein schwacher Apostel bin, beweist Gott durch mich, dass es nicht meine Kraft ist, sondern Gottes Kraft. Was heißt das? Es kann sein, dass du auf viele Rätsel deines Lebens keine Antwort bekommst. Und trotzdem hat Gott sein großes Leben geschrieben. Bitte die nächste Folie. In Jesus garantiert mir Gott kein Leben ohne Nöte, ohne Krankheiten, ohne Sorgen und Probleme. Aber in Jesus Christus garantiert mir Gott seine Liebe, seine Nähe inmitten der unvollkommenen Verhältnisse des Lebens, inmitten der unvollkommenen Dinge, dass viele Dinge nicht geklärt werden. Und im Licht des Kreuzes von Golgatha, da stehen einige Dinge fest. Da stehen zwei Dinge fest. Wer zu Jesus Christus gehört, den wird nichts und niemand mehr trennen können von der Liebe Gottes. Bitte die nächste Folie. Paulus schreibt mal im Römerbrief, ich bin gewiss. Und jetzt kommt eine lange Liste von rätselhaften Dingen im Leben, die passieren können. Ich bin weder der Tod noch das Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur. Ich bin gewiss, dass alle rätselhaften Dinge des Lebens, dass alles Leid, das über ein Leben reinbrechen kann, und da sind schwere Hämmer dabei, da sind große Mächte dabei, da sind Dinge dabei, die unser Leben schwer durcheinanderwirbeln können. Ich bin gewiss, dass nichts von diesen Dingen, die ich hier aufgezählt habe, mich trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Steht felsenfest, egal was passiert in deinem Leben. Für Paulus ist das ein ganz entscheidender Grund, ein ganz entscheidender Punkt. Was auch immer passieren mag im Leben eines Menschen, es wird mich nicht trennen von Gott. Und das Zweite, was feststeht, die nächste Folie bitte. Wer zu Jesus Christus, der ist niemals ein von Gott Verlassener, sondern in allen Lagen ein von Jesus Christus begleiteter Mensch. Ich hatte diesen Vers heute Morgen schon, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und dieses Nahesein, dieses Mitsein Gottes ist keine Philosophie und die keine Religion dieser Welt versprechen kann. Der in Jesus Christus Mensch gewordene Gott bleibt auf meiner Seite, bleibt an meiner Seite. Dann, wenn ich auf die schweren Wege gehen muss, dann, wenn ich in einen Operationssaal geschoben werde, dann, wenn ein Mensch mal zum Scheidungsrichter muss, oder wenn du auf einmal hinter dem Sarg des liebsten Menschen hergehen musst, den du hast, dann ist Gott da, mitten in den schweren Stunden, mitten auf den harten Wegen. Ein siebtes und letztes, bitte die Folie, danke. Wenn Gott nicht antwortet, dann brauche ich an der Seite Jesu daran nicht mehr zu verzweifeln. Wenn Gott nicht antwortet, ist das kein Grund mehr, kaputt zu gehen am Leben. Wenn Gott schweigt und der Sinn mir verschlossen bleibt, ist es kein Grund mehr, am Leben zu verzweifeln. Ich werde mit manchen Fragen meines Lebens, wegen Gottes, übrigens auch Jesus hat mit dieser Frage gerungen. Als Jesus am Kreuz von Golgatha hing, an diesem schwierigen Tag des Karfreitags, da hat Gott geschrien nach Antwort. Eli, Eli, lama asabtani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Merkt ihr was? Jesus selber hat auch die Warum-Frage gestellt. Jesus hat die Frage gestellt, was soll das Ganze? Warum hast du mich jetzt verlassen? Und Gott schweigt. Jesus bekommt an diesem Tag keine Antwort auf diese Frage. Aber bei diesem Schweigen wissen wir, warum Gott geschwiegen hat. Gott hat geschwiegen, weil er diesen Menschen, weil er Jesus an diesem Tag wirklich verlassen hat. Weil Gott auf diesen Jesus von Nazareth alle Schuld, alle Sünde über diese Schultern gepackt, alle Lüge, allen Hass, allen Ehebruch, allen Neid, alles hat er auf die Schultern Jesu gepackt. Und deshalb war Jesus an diesem Tag, an diesem Kreuz, der sündigste und schuldigste Weltgeschichte. Und deshalb ist Gott gegangen. Deshalb hat sich Gott distanziert von diesem Menschen, der die leibhaftige Sünde war. Deshalb ist Gott gegangen. Auf die Frage Jesu können wir eine Antwort geben. Und wohlgemerkt, bitte die nächste Folie. Gott gibt uns nicht immer eine Antwort auf die Fragen unseres Lebens, aber er gibt uns eine Antwort auf die Frage nach dem Leiden seines geliebten Sohnes. Können wir noch die Folie draufgeben kurz? Und Jesus selber hat diese Antwort gegeben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Antwort für das Leiden Jesu und im Grunde auch die Antwort für unsere Fragen. Er hat gelitten, damit wir eine offene Tür in der Ewigkeit haben. Er hat gelitten, damit unser Leiden nicht bis in Ewigkeit dauert, sondern dass unser Leiden einmal aufhört. Und das ist die Antwort der Offenbarung des Johannes. Es wird der Tag kommen, dieser glorious day, wenn einmal alle Tränen und alles Leid abgewischt wird, wenn der Tod nicht mehr sein wird, wenn all die Fragen, die uns heute quälen, beantwortet werden, dann wird dieser glorious day da sein und dann werden wir die Antworten haben. Bitte die nächste Folie. Das heißt, Jesus, oh, nochmal eine weiter, und nochmal eine weiter. Jesus beantwortet nicht alle unsere Fragen. Jesus löst nicht alle unsere Probleme. Aber er begleitet uns mit unseren Fragen und geht mit uns durch die Probleme durch. Er erleidet mit uns diese Welt. Und das ist jetzt eine Antwort, die ganz anders ist als die Antworten der Religionen. Da bin ich immer der, der am Ende den schwarzen Peter hat. Du bist schuld, du hast am Ende doch selber verbockt, deshalb musst du durch. Nein, diese Antwort gilt unter dem Kreuz von Golgatha nicht, da ist die Schuld am Kreuz. Und Jesus steht an meiner Seite und geht mit mir durch mein Leben durch. Und deshalb darf ich mich mit all den Rätseln meines Lebens diesem Jesus anvertrauen. Dann kann ich beten, Herr Jesus, ich weiß nicht, was du mit diesem oder jenem Rätselhaften eigentlich anstellen willst in meinem Leben. Aber ich will dir, du, weil du am Kreuz hast, gute Gedanken über meinem Leben hast. Und mit diesen guten Gedanken will ich durchs Leben gehen, auch wenn viele Rätsel offen bleiben. Die letzte Folie bitte. Gott löst nicht die Frage, warum er angesichts vieler Rätsel unseres Lebens schweigt. Aber er erlöst uns davon, dass wir an diesem Schweigen verzweifeln müssen, dass wir an diesem Schweigen zerbrechen müssen. Ich muss mich nicht mehr kaputt machen lassen von den fehlenden Antworten. Ich muss mich nicht mehr kaputt machen lassen, wenn ich keinen Sinn in diesen Dingen sehe. Ich kann die Hand des guten Hirten nehmen, der gute Hirte, der mit mir durchs Leben geht, der gute Hirte, der die Auferstehung und das Leben in Person ist, der gute Hirte, der mich begleitet. Das ist ja die Geschichte, damit möchte ich schließen, der Emmausjünger. Diese Emmausjünger waren an jenem Tag nach der Kreuzigung Jesu verzweifelt und sie gingen ihren Weg nach Hause, nach Emmaus. Und dann kommt dieser unbekannte dritte Wanderer dazu. Und dann heulen sie sich bei dem aus, hey, wir dachten, er, Jesus sei es, der Israel erlösen würde. Wir dachten es, er würde alle Probleme dieses Landes und dieses Volkes und meine eigenen Probleme auch lösen. Und die heulen ihm die Ohren voll. Und ihre Augen sind gehalten, sie sehen nicht, dass neben ihnen Jesus läuft. Sie merken nicht, dass ein Meter neben ihnen die Auferstehung und das Leben unterwegs ist. Sie merken nicht, dass ein Meter neben ihnen der gute Hirte unterwegs ist, der Leben in der Fülle hat. Sie merken nicht, dass ein Meter neben ihnen das Licht der Welt spazieren geht. Und sie sehen nur ihre engen Probleme. Und erst am Ende des Abends, als Jesus ihnen Brot und Wein reicht, da gehen ihnen die Augen auf, da fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Und so ist das auch in unserem Leben. Wir sehen vieles nicht. Und dann heulen wir Jesus die Ohren voll mit den Schwierigkeiten, dem Leid, den Problemen unseres Lebens. Und wir merken nicht, dass die Auferstehung und das Leben, dass der gute Hirte, dass das Licht der Welt ein Meter neben uns steht. Und alle Antworten hat, die wir gerade noch nicht sehen. Und es wird der Tag kommen, da werden wir sehen. Es wird der Tag kommen, wo all das aufhört, was uns heute umtreibt. Und wo wir leben werden und ewiglich mit Jesus sprechen werden. Das ist die Hoffnung, mit der wir leben und mit der wir auch leben können. Ich danke euch für eure Geduld und Aufmerksamkeit. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, so viele Menschen sind heute in diesem Zelt und noch viel mehr gehen über diese Welt mit offenen Fragen. Wo bist du? Es tut so weh. Warum tust du das? Und sie suchen nach bekreuzigten und auferstandenen Herrn anrufen, dass du an unsere Seite trittst, dass du dich erleben lässt, gerade in deren Leid sitzen. Und wir bitten dich, dass wir manche Antwort bekommen. Vor allem bitten wir aber, dass du bei uns bleibst, auch bei den offenen Fragen des Lebens. Wir bitten dich, sei der gute Hirte, der mit uns geht. Und dann gib uns erleuchtete Augen, dass wir dich sehen, wo du bist in unserem Leben. Und dass wir den Weg unseres Lebens gehen, ganz egal, mit welchen Schwierigkeiten und Problemen wir zu ringen haben. Du guter Gott, danke an diesem Mittag, dass du da bist. Und danke, dass du alle Tage da bist, bis an der Weltende. Amen.